aller Anfang. Ist manchmal schwer, manchmal leichter, aber immer interessant.
Und womit fangen wir heute an?
Heute würde ich gern mit dir über Großzügigkeit sprechen.
Na dann, legen wir los.
Diese Folge wird unterstützt von dem Podcast Sehnsucht Mama. Mehr erfahrt ihr am Ende dieser Folge. Hallo Nora.
Hallo Oliver.
Bevor wir ins Gespräch einsteigen, wollte ich dir sagen, dass du sicher schon weißt, dass das heute die letzte Folge vor unserer Sommerpause ist.
Mhm. Wir sind ja spät dran mit unserer Sommerpause, da merkt man unsere südländische Sommerferienplanung. Aber ja, genau, wir müssen ein bisschen aussetzen, während wir uns von den Strapazen des letzten Schuljahres erholen. Und dann geht es in 4 Wochen weiter, oder?
Genau, am 15. September erscheint die nächste Folge von Aller Anfang. Das schon mal vorab, weil nicht jeder ganz bis zum Schluss hört oder das erst irgendwann erfährt und deswegen
was?
Nicht wundern.
Nicht jeder hört bis zur letzten Sekunde, obwohl wir so schöne Outro-Musik haben.
Genau. Und deswegen heute, ne, nicht deswegen, aber wie auch immer Überleitung, das Thema Großzügigkeit. Aber Großzügigkeit ist ja oft so ein Begriff, der nah am Geld ist. Aber wir haben so ein bisschen beide, glaube ich, drüber nachgedacht und gemerkt, da geht es genauso ja auch um Zeit und um Ressourcen und um ja irgendwie um Energie, die man halt hat oder nicht hat, ne?
Ja, und wo und wie man bereit ist, die so zu geben beziehungsweise zu verschenken, ne? Also wie, mir fällt gerade gar kein gutes Adjektiv ein, was sozusagen der Gegenbegriff zu großzügig wäre, aber sozusagen wie
geizig vielleicht?
Geizig, genau. Oder wobei geizend. Das dann auch wieder so eine Wertung reinlegt. Ja. Ne? Also bei Geiz assoziieren wir ja dann immer auch schon so einen niemandem was gönnen können Part. Und es gibt ja auch Menschen, die mit ihren Ressourcen jeglicher Art einfach sehr haushalten müssen, wo ich das nicht als Geiz beschreiben würde, zu sagen, ich kann jetzt nicht so verschwenderisch und großzügig damit umgehen, wie vielleicht andere, eher so dieses, manchmal muss man seine Ressourcen zusammenhalten.
Das stimmt, das ist ein wichtiger Punkt, genau, da hast recht. Ich habe jetzt auch wirklich nur auf deine Frage spontan reagiert, genau. Nee, das ist nicht geizen, genau, sondern einfach haushalten, ja.
Das ist lustig, wir hatten doch mal in der Folge über Sprachen und Sprachentwicklung über Dialekte gesprochen und mir fällt jetzt gerade nur das schwäbische Wort Päp ein, was wahrscheinlich kein Mensch kennt, was der Gegenbegriff zu großzügig ist, im Sinne von so ein bisschen, man muss seine Sachen zusammenhalten. Aber ich glaube,
kannst du das mal buchstabieren? Hä? Päp? Wie?
Ich glaube, ich weiß nicht, wie man das schreibt. Päpe? Keine Ahnung.
Kannst du mal einen Satz mit Päp machen? Das habe ich noch nie gehört.
Aber das ist jedenfalls so ein gängiger schwäbischer Begriff. Wenn jemand Päp ist mit etwas, dann ist er eher so nicht großzügig, sondern er hält es eher so zusammen. Aber das kennt wahrscheinlich kein Mensch.
Ich zumindest nicht, nee.
Okay. Ja, aber guck, so viel zum Thema, ich bediene mich aus den verschiedenen Sprachen,
Dialekten.
Wenn ich einen Begriff brauche. Genau, aber also um dieses Großzügigkeitsthema nochmal so ein klein bisschen aufzumachen, es ist eben, wie du sagst, ein Thema, das wir oft erstmal mit materiellen Dingen verbinden. Ne? Jemand, der großzügig ist, da denken wir oft an jemanden, der spendabel ist, der auch mit Geld eher freigiebig vielleicht umgeht, der irgendwie viel zu geben hat und auch gerne gibt. Und gleichzeitig ist eben aus meiner Sicht Großzügigkeit auch ein Begriff, der ganz viel beschreiben kann im Umgang mit Fehlern, mit Unpässlichkeiten, mit menschlicher Unperfektheit. Also wie großzügig kann ich mit mir selbst sein? Wie großzügig kann ich mit anderen sein? Da geht es dann eher so in den Bereich Nachsicht. Wie vergebend, wie sanft, wie freundlich kann ich da auch sein? Ne?
Voll. Und das sind natürlich Themen, die wir hier gerne beleuchten oder, glaube ich, auch so ein bisschen immer wieder uns und alle, die zuhören, dazu ermuntern wollen. Ne? Weil das ist so eine Sache, die ist so schwer, obwohl man sie will.
Hm. Ja.
So, ja.
Also ich selber würde mich, glaube ich, tatsächlich als ein Mensch beschreiben, dem Großzügigkeit relativ leicht fällt. Leichter als andere Dinge, die ich auch gerne wäre. Mir hat das immer schon eher auch Freude gemacht, zu geben und zu teilen und mir fällt es relativ leicht, großzügig zu sein mit mir selbst und anderen, sowohl was materielle Dinge angeht, als auch was immaterielle Güter angeht. Und ich habe da oft drüber nachgedacht, warum das so ist, warum ich viele Menschen kenne, denen das eher schwer fällt und warum mir das, glaube ich, auch eher leicht fällt, oft großzügig zu sein. Und ohne dazu sehr in so ein Schwarz-Weiß-Denken zu verfallen, ist sozusagen meine Interpretation oder mein Gedankengang dabei oft so gewesen, dass ich das Gefühl hatte, dass viele Menschen, die selber viel Mangel erfahren haben in ihrem Leben, sich teilweise dann schwer tun, auf einmal ganz viel zu teilen, weil sie quasi oft auch das Gefühl haben, ich muss so ein bisschen das, was ich habe, zusammenhalten. Es kann mir auch jederzeit genommen werden. Und mein persönliches Empfinden war immer, dass ich in sehr viel Fülle sozusagen aufgewachsen bin. Und zwar nicht nur Fülle im Sinne von, ich hatte immer materiell alles, was ich brauchte. Ich hatte nie existenzielle Ängste vor zu wenig Geld, zu wenig Essen, irgendwie so. Aber ich habe auch in emotionaler Hinsicht in großer Fülle gelebt. Ich habe immer wieder auch diese Rückmeldung bekommen, ne, von klein auf so dieses, du bist gut so wie du bist, du bist richtig so wie du bist, du bist ein Geschenk für diese Welt. Und diese Fülle an positiven Botschaften über mich und die Menschen um mich herum und alles so, hat tatsächlich sehr dazu beigetragen, dass ich nie das Gefühl hatte, ich verliere was, wenn ich was abgebe irgendwie, weil da schon so viel da war. Und auch diese Großzügigkeit mir selbst gegenüber fiel mir insofern relativ leicht, als dass, wenn einem immer wieder gespiegelt wird, ne, es ist alles in Ordnung, jeder Mensch macht Fehler, du bist gut so, wie du bist, dann ist es auch leichter, das sich natürlich als innere Stimme selbst zu geben, als wenn man mit ganz anderen Botschaften aufgewachsen ist und immer eher das Gefühl hatte, man musste um Aufmerksamkeit, Anerkennung, Zuwendung kämpfen, dann ist es vielleicht schwerer, diese Nachsicht, diese Sanftheit so zu verinnerlichen. Also mein persönliches Grundlebensgefühl, und da bin ich total dankbar für, ist oft so ein Gefühl von, ich kann gar nicht so viel geben, dass ich irgendwas Existenzielles verlieren könnte. Ich habe immer das Gefühl, ich habe von allem genug. Selbst in Phasen, wo ich objektiv nicht so viel Geld hatte oder so, war immer dieses Gefühl da, ich kann auch nicht so tief fallen. Weißt du, was ich meine?
Also ich habe dich gut verstanden. Ich bin mir einfach unsicher, ob das Gefühl der Sicherheit, von dem du jetzt unter anderem gesprochen hast, ob das eine Korrelation hat zu Großzügigkeit.
Das wäre meine These so ein bisschen, dass quasi emotionale und materielle Sicherheit eine Basis darstellen können. Und gleichzeitig fallen uns sicher beiden auch Gegenbeispiele ein.
Genau.
Sowohl von Menschen, die wenig Sicherheiten hat und dann großzügig sein konnten, als auch von Menschen, die eigentlich im Überfluss leben und trotzdem sich schwer damit tun, was abzugeben oder großzügig zu sein, ne?
Da sausten so Bilder durch meinen Kopf gerade. Also ich hatte neulich ein langes Gespräch abends mit einem Freund, wo wir beide gemerkt haben, wie wir umgehen mit dem Gefühl von Unsicherheit, während wir objektiv verglichen mit unserer Gesellschaft uns jetzt eigentlich für die nächsten 3, 6, 9 Wochen oder Monate eigentlich erstmal keine Sorgen machen müssen. Mhm. Wo kommt das her? Und ich jetzt mal sehr pauschalisierend vielleicht schon viele Begegnungen in meinem Leben hatte, wo Grundbesitz und dergleichen jetzt nicht unbedingt dazu geführt hat, dass man freundlicher, nachbarschaftlicher ist oder auch irgendwie Fremden gegenüber aufgeschlossener. Also da kommt schon nochmal so eine Mentalitätsfrage schon auch noch dazu. Also ich komme natürlich auch aus so einer Flüchtlingsbiografie und ich weiß noch, wie meine Großmutter, die nach Niederbayern kam, um das jetzt alles sehr abzukürzen, da war nicht viel Willkommenskultur.
Ja.
Aber nee, natürlich also auch geprägt durch...
Auch durch Kriegsereignisse.
Ich weiß, dass ich jetzt hier Sachen sehr runterbreche für dieses Gespräch und assoziativ bin. Also ich möchte jetzt niemandem zu nahe treten.
Nein, also ich glaube tatsächlich, dass du da einen wichtigen Punkt ansprichst. Fülle allein, gerade auch materielle Fülle, macht überhaupt nicht großzügig. Im Gegenteil, es gibt sehr, sehr viele Menschen hier bei uns im Land und auch in anderen Ländern, denen geht's objektiv eigentlich ziemlich gut. Und trotzdem haben sie die ganze Zeit Angst, dass ihnen was weggenommen werden könnte. Und das kann ja auch sehr viele Ressentiments dann tatsächlich schüren. Ne? Also voll. So diese ganze gesellschaftliche Sorge teilweise, die Bürgergeldempfänger nehmen uns alle was weg, die AsylbewerberInnen nehmen uns alle was weg, also immer so diese Angst zu kurz zu kommen, diese Angst, wann wird mal was für uns gemacht und so, die gründet ja oft nicht in tatsächlichem Mangel oder tatsächlicher Not, sondern eher so einem empfundenen, Ungerechtigkeitsgefühl im Sinne von immer kommen wir zu kurz. Und meine These ist wirklich, dass das eher was mit emotionaler Sicherheit und dem emotionalen Rüstzeug von Menschen zu tun hat. Ja. Und es kann natürlich auch gut sein, ne, gerade wenn du jetzt nochmal dieses Beispiel nennst von den Flüchtlingsbewegungen nach Ende des Zweiten Weltkrieges, dass da natürlich auch Menschen, die große Höfe oder große Häuser hatten, trotzdem natürlich viel Unsicherheit, viel Trauma erlebt hatten und dann tatsächlich sich vielleicht schwer getan haben, diese Großzügigkeit, dieses Willkommenheißen sozusagen an den Tag zu legen. Ich will das nicht entschuldigen oder gutheißen, aber ich glaube schon, dass es für diese Schwierigkeit mit Großzügigkeit oft auch psychologische Beweggründe einfach gibt. Du hast vorhin gesagt, es hat auch ein bisschen was mit der Haltung zu tun, so, ne? Also wie Menschen so auf andere Menschen blicken und wie Menschen anderen Menschen begegnen. Und ich glaube, das hat schon viel auch mit solchen Themen wie, wenn man jetzt mal diesen psychologischen Begriff verwenden sollte, Urvertrauen zu tun. Ne? Also wie habe ich die Welt erlebt, dass ich mich wiederum in ihr verhalten kann. Und gleichzeitig gibt es definitiv einfach auch große Unterschiede zwischen Menschen und ich kenne Menschen, die eine große emotionale Sicherheit, glaube ich, in sich tragen und denen es zum Beispiel trotzdem einfach relativ schwer fällt, Dinge zu teilen. Und da spreche ich jetzt auch von materiellen Dingen, weil für die bestimmte Gegenstände oder so einfach eine hohe emotionale Bedeutung haben. Ja, also banales Beispiel für mich ist das überhaupt kein Problem, unser Auto zu teilen. Wir haben ja ein recht großes Auto, weil wir so eine große Familie sind und dann kommt es ab und zu mal vor, dass Leute sagen, wir würden gerne einen Schrank umziehen oder so, könnten wir mal euren Bus leihen. Und das ist für mich so, ja klar, also warum auch nicht, aber ich hänge da auch null emotional dran. Und wenn da jemand einen Kratzer reinfahren würde, würde mir das auch nicht den Schlaf rauben. So, dann ist das halt so. Und es gibt aber Menschen, für die so eine Bitte wie, könnte ich mal dein Auto leihen, könnte ich während du nicht da bist, eine Nacht in deiner Wohnung pennen, sowas, eine ganz krasse Sache wäre in Sachen, das geht mir damit nicht gut, ich identifiziere mich so stark damit oder ich brauche das für meine emotionale Sicherheit, dass alles so bleibt, wie es ist und dass das niemand anfasst oder so. Also es gibt ja auch einfach unterschiedliche Arten, wie wir Menschen uns zu unseren, ich sag mal, Besitztümern fühlen und verhalten und welche emotionale Rolle die für uns einnehmen. Und ich merke so, dass es bei mir relativ wenige Dinge gibt, ja, jetzt mal abgesehen von sowas wie Zahnbürsten, die ich jetzt nicht spontan auch teilen würde oder so, weil ich da nicht so eine emotionale Schwierigkeit aber auch mit hätte. Weißt du?
So lustig. Ich finde, das ist Großzügigkeit gerade, aber wir schaffen das ja wie immer. Zum Schluss setzen wir die Teile wieder zusammen, weil gerade zerfällt es ja voll, weil ich verstehe dich, ich gebe dir auch recht. Und gleichzeitig weiß ich gar nicht, ob das wirklich mit Großzügigkeit zu tun hat. Weil man könnte ja trotzdem sagen, ja, ich möchte mein Auto oder mein Haus oder meine Wohnung oder was halt nicht teilen, weil ich das nicht will. Und dann wäre das ja auch ein total guter Akt des Selbstschutzes. Und deswegen wäre man ja noch lange kein nicht großzügiger Mensch vielleicht.
Ja,
und
nein, aber man könnte dann in dem Punkt vielleicht nicht so großzügig sein, ohne da eine Wertung einzuziehen. Genau. Also ich glaube, es ist wichtig, trotzdem, dieses Thema aus so einer moralischen Kiste vielleicht auch so ein bisschen rauszulösen. Also im Sinne von, ich glaube, wenn wir Großzügigkeit übersetzen mit so der Tugend, Großherzigkeit, dann will das irgendwie jeder sein und dann fühlt es sich blöd an, wenn man sagt, wenn du dein Auto nicht teilen willst, bist du nicht großzügig oder so. Ne? Dann geht man sofort in die Verteidigungshaltung und sagt, das kann auch gute Gründe geben. Und was ich eher so meine, ist Großzügigkeit wirklich auf so einer Verhaltensebene, im Sinne von manche Dinge zu tun und zu geben, fällt mir leicht und andere Dinge eher nicht. Also ich kann zum Beispiel dir problemlos mein Auto leihen und ich bin sehr...
Was würdest du mir nicht leihen?
sparsam manchmal mit dem Verschenken und Spenden meiner Zeit, meiner Freizeit. Ich bin nicht diejenige, die sich gerne und oft meldet für Schulfeste an und ab und aufzubauen und so. Nicht, weil ich es nicht wichtig finde, sondern weil meine Zeit und meine frei verfügbare Zeit so eine krass kostbare Ressource ist, dass ich das nicht so in Fülle hergeben kann. Und deswegen bin ich sozusagen, und das sage ich ohne irgendwelche Schuldgefühle, glaube ich, in Sachen so ehrenamtlicher Einsatz rund um Schul- und Kindergartenfeste eher unterdurchschnittlich großzügig und dann aber vielleicht großzügiger, wenn es darum geht, nochmal eine Spende für den neuen Turnraum abzugeben oder so, weil mir das leichter fällt, die eine Ressource zu teilen als die andere. Super. Und das sagt aber beides jetzt nichts aus über meinen Wert als Mensch, weißt du? Das sind einfach
Verhaltensweisen,
Ressourcenmanagement.
Genau, wie wir jetzt schon an dir festgestellt haben, dass du einerseits großzügig bist und andererseits nicht. Also es ist ja wirklich ist ein super Begriff, weil es wie ein Fisch ist. Ja. Noch ein Gegenbegriff, nochmal, den ich ja vorhin schon kurz hatte. Trotzdem finde ich, dass Geiz viele mir leichter. Also, dass man, das ist natürlich auch eine gesellschaftliche Bewertung drin, aber da fällt es mir fast leichter, würde es mir jetzt fallen, jemanden als scheinbar objektiv geizig zu beschreiben. Als jetzt zu sagen, wann ist jemand großzügig. Aber wir sind ja bei der Großzügigkeit. Wir kriegen das hin. Wir schaffen das immer.
Okay, lass uns ganz systematisch vorgehen.
Systematisch vorgehen, genau. Vielleicht ist es auch einfach wie in so einer WG, weißt du, wo man, oder auch in einer Beziehung, wo dieses, jeder macht 60%, weißt du, zusammen, nee, kann ja eigentlich nicht sein. Also, dass man möchte halt gerne großzügig sein.
Ja.
Also, dass es so ein Want ist, den wir vielleicht verspüren und dann, wie du sagst, es ist eine Tugend vielleicht oder es macht uns, wir fühlen uns klein und schal, wenn wir gemerkt haben, oh, da war ich jetzt, glaube ich, nicht großzügig oder denken die jetzt, ich habe jetzt nur eine Flasche Wein oder nur so eine kleine Blume mitgebracht, denken nicht, dass die denken, ne, ich bin geizig oder ich fall irgendwie gesellschaftlich unten durch oder so. Also, das, das bappt ja alles an diesem Wort dran.
Ja. Also wenn wir mal kurz auf dieser materiellen Ebene von Großzügigkeit bleiben, bitte, im Sinne von, ich kann Dinge hergeben, ich kann gut teilen, ich kann gut Dinge auch verschenken. Da finde ich das so interessant, dass gerade im Familienleben Eltern oft ganz schöne Doppelbotschaften aussenden. Weil wir einerseits ja unsere Kinder oft dazu anhalten, ne, Spielsachen zu teilen, da auch großzügig zu sein, im Sinne von, ne, der Max, der hat jetzt seine Schaufel nicht dabei, gib dem doch eine von deinen, so, das ist so ganz klassisch. Und gleichzeitig sind ja gerade kleine Kinder oft extrem freigebig, die sehen, jemand braucht was und sagen, hier, kannst du haben. Klar. Ne? Und dann bremsen wir das auch oft ein und sagen, nein, den Teddy hast du von Oma zum Geburtstag bekommen, den darfst du nicht einfach verschenken oder so, ne? Und da leben wir unseren Kindern natürlich vor, was wir selbst versuchen auszuhandeln, nämlich diesen verantwortungsvollen Umgang mit Besitz. Und da gibt's ja ganz viele ungeschriebene Regeln. Wir wollen einerseits großzügig sein, andererseits wollen wir nicht großkotzig sein. Ne? Man hat ja manchmal auch Angst, sozusagen quasi zu freigebig zu sein und damit den anderen möglicherweise wieder zu beschämen. Es gibt da so viele Regeln im Sinne von, wenn ich irgendwo hingehe, darf mein Geschenk nicht zu klein sein, sonst ist es vielleicht unhöflich, aber jetzt mit so einem Riesending aufzukreuzen, wäre auch unpassend. Ich muss da irgendwie dem Anlass entsprechend genau das finden, was so unseren Grad an Beziehung und Vertrautheit irgendwie in materieller Weise widerspiegelt. Ja. Das ist ganz schön komplex und es gibt gerade auch viele neurodivergente Menschen, die teilweise sagen, wie um alles in der Welt soll man diese Regelsysteme bitte durchdringen können? Und Kindern geht das natürlich nicht anders und wir leiten unsere Kinder da so ein bisschen an, ohne die Regeln selbst zu kennen und geben ihnen dadurch oft krass widersprüchliche Botschaften mit. Ne? Also du sollst großzügig sein, aber das darfst du auf keinen Fall verschenken und ich hatte das in der Lügenfolge hatte ich doch erzählt, dass ich da mal sozusagen Schuhe aus unserem familieninternen Schuhschrank geklaut habe, um die sozusagen einer Klassenkameradin zu schenken. Das ist ja auch so ein Beispiel für eigentlich Großzügigkeit. Ich will dir was geben und gleichzeitig verletzt es so ein bisschen soziale Normen natürlich, einfach zu sagen, ich nehme das jetzt und das braucht jemand anderes dringender als ich. Ne? Und das finde ich so ein ganz spannendes Thema. Was bringen wir unseren Kindern eigentlich bei zum Thema Großzügigkeit? Wie großzügig muss man sein? Wie großzügig soll man sein? Was ist zu großzügig? Ist ganz schön komplex.
Total. Weil ja auf der anderen Seite lauert ja nicht nur Beschämung oder so, sondern auch ja so ein aufopferndes Verhalten, ne? Also dass man einfach zu aufopfern klingt vielleicht so ein bisschen blöd, aber dass man halt auch über seine Grenzen dann wieder drüber geht und sagt, ja, das muss jetzt aber sein und deswegen gebe ich jetzt mehr von dem, was ich habe, als ich eigentlich wollte oder was ich mir halt eigentlich leisten kann.
Also Großzügigkeit kann natürlich wirklich auch dazu führen, dass wir unsere Grenzen überschreiten, sowohl in materieller Hinsicht, dass wir mehr geben, als wir eigentlich hätten, aber es kann natürlich auch auf so einer emotionalen Ebene sein, dass wenn ich als Mutter oder Vater zum Beispiel besonders großzügig meinem Kind gegenüber sein will und sozusagen alles vergeben, alles mittragen, ganz wenig Anforderungen stellen, so, dann kann ich natürlich auch in so eine Selbstaufopferung reinfallen, die mir dann auch nicht gut tut, ne? Ist auch eine Form von teilweise falsch verstandener Großzügigkeit, oder? Du guckst so ein bisschen skeptisch.
Ja, ich gucke so ein bisschen skeptisch, weil ich noch ganz kurz noch mal zur monetären Großzügigkeit. Ich kann mir viele Beispiele vorstellen, wo jemand nicht großzügig genug ist, aber relativ wenige, wo jemand übergroßzügig ist. Also wenn man auf der Freundschafts-, auf der Beziehungs-, auf der Familienebene irgend so eine, seinen eigenen Wert gefunden hat, dann glaube ich, schadet es fast nie zu sagen, wenn du kannst, geh da 5% drüber. Wenn du es hast, den Knopf, weißt du, jetzt beim Trinkgeld gibt es so immer diese Knöpfe auf diesen Kartenautomaten, 15, 15, 17, 21 oder so, hey, dann drück halt mal auf 21, wenn du kannst, verstehst du, dann ist. Ich glaube, nur die allermeisten, die drücken könnten, drücken diesen Knopf gar nicht. Ja. Also ich glaube, dass man bei Wealth nicht so viel falsch machen kann, solange man die Grenzen des anderen gegenübers wahrt.
Also ich denke da tatsächlich oft drüber nach. Ich muss mal kurz so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern.
Bitte.
Ich habe, glaube ich, grundsätzlich so eine Haltung in mir, dass ich gerne großzügig bin und dass mir das nicht schwerfällt. Und dazu kommen bei mir dann aber manchmal noch so sehr, sehr alltagspragmatische Sachen. Ich habe echt eine Rechenschwäche. Ich kann nicht gut so Kleinstbeträge ausrechnen und alles ist mir immer alles zu kompliziert. Und ich bin dann oft der Typ, der dann sagt, wenn man jetzt irgendwo gemeinsam war, bevor wir das jetzt auseinanderfrickeln und jeder zahlt seine 8,95 Euro in irgendeinen Topf, dann zahle ich einfach alles. Und das ist wirklich zum Teil Großzügigkeit und zum Teil auch einfach Überforderung mit diesen Situationen und ich habe da keine Lust drauf und es ist mir zu anstrengend und ich würde nie Leuten hinterherrennen und sagen, du hast mir noch nicht die 2 Euro gepaypalt von unserer gemeinsamen Taxifahrt. So. Und das mache ich ganz oft, dass ich auch einfach Situationen, die mir zu kompliziert oder zu anstrengend sind, dadurch löse, dass ich einfach alles bezahle, weil ich denke, dann hat niemand damit was zu tun. Und das ist für mich mittlerweile zum Glück auch möglich, das so zu machen. Aber ich habe schon manchmal das Gefühl oder die Sorge, dass das bei Leuten auch blöde Gefühle auslösen könnte, wenn dann Leute sagen, hey, lass uns das teilen oder lass uns das ganz fair machen und ich dann ein bisschen in so einer Mischung aus kein Bock und überfordert und so einfach sagt, ach, wisst ihr was, ich zück einfach meine Kreditkarte. So, also das kann natürlich auch so ein bisschen, ich weiß nicht, wie man das nennen soll. Das kann vielleicht auch ein bisschen arrogant dann wirken, zu sagen, hier
so
eure Rechnereien um 10 Euro oder was, da habe ich keinen Nerv zu. Ich zahle das jetzt einfach alles. So, ich bin da echt manchmal ein bisschen unsicher. Und ich hatte diese Tendenz dazu, aber wirklich auch schon in Phasen, wo ich sehr, sehr wenig Geld eigentlich hatte. Da war es mir dann immer noch lieber, alles selber zu bezahlen, als Leuten hinterher zu rennen. Und ich habe wirklich, und ich kann dir gar nicht genau erklären, warum, so eine totale Aversion gegenüber diesen kleinen Sachen, die man manchmal so voneinander dann noch so einfordert. Also ich würde never ever jemanden, den ich im Auto mitgenommen habe, um Benzingeld bitten. Das habe ich selbst als Studentin mit ne paar hundert Euro im Monat nie gemacht. Ich würde nie von jemandem, der bei uns, ich weiß auch nicht, irgendwas verbraucht, dann dafür irgendwelche Sachen abrechnen oder sowas. Und selbst so Sachen wie, keine Ahnung, jemand ist bei einem zu Besuch und man geht einkaufen und der sagt, kannst du mir noch das und das mitbringen und bring einen separaten Kassenzettel mit, dass ich dir das dann wiedergeben kann und so. never würde ich das machen irgendwie. Und aber es gibt ja Menschen, schön, die das miteinander so ausbalancieren und wo das auf so einer Beziehungsebene auch total okay ist und einfach sehr klar und sehr sachlich. Und wenn man zum Beispiel in der WG wohnt oder so, muss man doch wahrscheinlich auch irgendwelche Listen schreiben, wer hat was eingekauft. Aber ich glaube, aus dem Grund könnte ich noch nicht in der WG leben. Ich würde einfach die ganze Miete zahlen und alle Einkäufe, weil ich keine Lust hätte, das auseinanderzurechnen. Ich wäre wahrscheinlich die super Mitbewohnerin. Aber weißt du, was ich meine? So, ich hätte da immer keinen Nerv für solche Frickelaktionen.
Ja, so ist es. Aber also bevor ich jetzt entscheide, ob das, also das okay ist, wie das zu bewerten ist, ist halt so. Und ich glaube, dass Menschen um dich rum das wahrscheinlich auch inzwischen wissen, wie sie damit umgehen. Also
I hope so.
Ich kann mir jetzt eigentlich nicht vorstellen, dass du viele FreundInnen verloren hast, weil
durch zu viel Großzügigkeit.
Mit der blöden Nora gehe ich nicht Kaffee trinken.
Die
ja?
zahlt
die
immer.
Die zückt dann immer ihre goldene oder was gibt's da noch? Platinfarbene Amex, ja.
Ja, ja.
Und gibt auch noch 21% Trinkgeld. Mit der will ich echt nichts mehr zu tun haben, sondern das ist halt bei der Nora so. Also ich glaube, dass das, dass das genau dieses ist, was ich vorhin meinte, dieses ist, ein bisschen mehr Großzügigkeit schadet der Welt nicht. Du hast ja deinen Weg dafür gefunden.
Ja, ja.
Also würde ich jetzt einfach mal so sagen. Also verstehst du, also ich glaube, dass wir jetzt hier nicht an diesem Punkt jetzt irgendwie Regeln aufstellen können, wie man das handhaben soll oder nicht.
Nein, aber ich sage sehr, nur sehr ehrlich, dass ich sozusagen durchaus manchmal Sorge habe, dass da unbeabsichtigt auch so ein Effekt von Beschämung oder sowas einsetzen kann, dass man da in gewisser Weise sein, auch vielleicht manche Standards sozusagen quasi setzt, weißt du, im Sinne von, ja, ist doch alles kein Problem und dann
voll.
Menschen, die da vielleicht einfach auch weniger Geld haben oder weniger Ressourcen haben, dann in eine blöde Situation bringt, im Sinne von, aha, muss man das jetzt also so machen oder so. Also ich finde es nicht ganz unkompliziert. Und auch zum Beispiel im Umgang so mit unseren Kindern ist es so, dass die ja, wie gesagt, auch von uns das dann eher kennen, wie wir das machen, aber die ja natürlich sich dann auch in Freundeskreisen bewegen, wo die dann teilweise ne, zusammenlegen, um einen Escape Room besuchen zu können oder sowas. Und dann ich manchmal dann auch den Impuls widerstehen muss, zu sagen, ach, ich gebe dir einfach die Kreditkarte mit, du lädst alle ein, weil ich so denke, das ist im sozialen Miteinander manchmal auch wichtig, dass dann die Teenager untereinander sowas mal ausbaldowern, weißt du, also im Sinne von, wir gehen da zusammen hin und wir teilen das dann uns von unserem Taschengeld, wer was bezahlt und dann kann das vielleicht in so einem Freundeskreis schon auch blöd sein, wenn dann man das nicht üben kann, so dieses, wie man Dinge miteinander sich teilt.
Ja, also ja. Ich glaube, das ist nochmal ein anderes Thema, weil da mischst du dich dann quasi ja in so ein System quasi ja von anderen Leuten zum Teil vielleicht ein, ja, da müsste man vielleicht nochmal anders drüber nachdenken. Mir hat mal jemand die Geschichte aus Italien erzählt. Sie hat da studiert und dann ging man abends mit den Professoren essen und sie hatte super wenig Geld und hat deswegen nur so ein kleines Glas Wein und einen Salat gegessen und alle haben getafelt, gerade die Professoren.
Und dann haben sie gesagt, das teilen wir einfach durch 5 oder was?
Genau, und dann teilen wir einfach durch 5. So. Und das war halt so der maximale Super-GAU natürlich. Ja. Ne? Und das wäre für mich jetzt wiederum natürlich keine Großzügigkeitsgeschichte, sondern eher so eine, haha, ich komme auf meine Kostengeschichte.
Ja. Aber wir fragen uns ja schon auch oft, auch im Umgang mit Kindern, also wenn wir mit Kindern so unterwegs sind, wie großzügig sollten wir da zum Beispiel auch sein mit so Kinderwünschen? Ne? Also unsere Kinder kommen an irgendeinem Spielzeug vorbei, an einem random Donnerstag, so kein spezieller Anlass in Sicht und sagen, das ist das Feuerwehrauto meiner Träume oder was und das kostet irgendwie nicht wahnsinnig viel Geld, aber halt schon jetzt auch nicht nix. Und dann ist da, finde ich, schon manchmal so dieser innere Struggle aus, soll ich jetzt einfach mal großzügig sein und meinem Kind diese Freude machen, das jetzt einfach so zu kaufen, ne? Oder soll ich das nicht tun? Und da spielen natürlich auch sehr, sehr handfeste Gründe eine Rolle. Wie ist mein Budget? Wie ist unsere finanzielle Planung? Aber es geht da ja auch um mehr. Es geht ja auch um eine Haltung, um einen gewissen Glaubenssatz vielleicht auch, zu sagen, lernen Kinder Dinge wertzuschätzen durch große Großzügigkeit im Sinne von du wünschst dir das, du bekommst das? Oder ist es auch wichtig, dass wir gerade solche Konsumentscheidungen ein Stück weit auch begrenzen und sagen, Geschenke gibt es zu Weihnachten und zum Geburtstag und dann ist es was Besonderes und ansonsten muss man auch üben zu warten und Bedürfnisse aufzuschieben und lernen, dass man nicht immer alles haben kann und so. Das berührt dieses und Thema, finde ich, auch.
Vielleicht erlaubst du es mir hier auch, es um nicht monetäre Dinge zu erweitern, weil ja. Bei deinem Beispiel ist es, glaube ich, super schwierig. Wenn wir jetzt aber sowas machen wie, darf ich heute länger aufbleiben? Kriege ich noch 10 Minuten Fernsehzeit? Ist es okay, wenn ich das Schokomüsli nicht aufesse? Da kommen wir ja immer auch in diesen Kernbereich einfach von, wann können wir Fünfe gerade sein lassen und wann ja, wann fällt die gesamte Erziehung in sich zusammen, wenn ich jetzt hier nicht durchziehe? Ja, so.
Ja.
Das, ich finde, dass eine Großzügigkeit im Umgang miteinander wahrscheinlich für unsere Kinder oder für Menschen um uns herum oft noch fast schwieriger ist, einzuschätzen, wie wird sie oder er sich verhalten, als wenn es um Geld geht.
Hm.
Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass deine Kinder beim Thema Monetäres ungefähr wissen, ob eine zweite Kugel Eis drin ist oder nicht. Das kriege ich mit Mama irgendwie so oder so hin. Ja. Aber so dieses, wann ist was okay und wann nicht, von meinen Wünschen und deinen Bedürfnissen und wann gibt man nach und wann nicht, das ist auch eine super komplexe Frage.
Also für mich ist persönlich diese Frage mit dem, was erlaube ich wann noch oder nicht, wirklich deutlich leichter geworden, als ich das für mich so ein bisschen aus so einem, ich sag mal, erzieherischen Kontext gelöst habe und wirklich viel stärker den Fokus auf persönliche Grenzen gelegt habe. Also mein Maßstab oder meine Richtschnur dafür, was ich im Zweifelsfall in dieser elterlichen Rolle noch sozusagen gestatte, vielleicht auch an Ausnahmen ermögliche oder nicht, bemisst sich nicht nach Erziehungszielen oder Dingen, von denen ich denke, dass meine Kinder die lernen müssten, sondern wirklich nach natürlich Abwägungen im Sinne von Gesundheit und Sicherheit. Ja, also nein, du darfst noch nicht alleine mit dem Fahrrad in die Stadt fahren, das ist mir einfach noch zu früh, du bist noch zu klein. Aber vor allem bemisst es sich nach meiner eigenen Ressourcenlage, nach meinen eigenen persönlichen Grenzen. Das heißt, solche Fragen wie, darf ich heute noch länger aufbleiben? Da wäge ich einerseits natürlich ab, was ist am nächsten Tag dran, ne? Und wie viel Kraft braucht mein Kind und wie müde schätze ich es ein? Aber vor allem wäge ich ab, was sind meine Kraftreserven? Habe ich heute sozusagen die Ressourcen, das Ganze nochmal nach hinten zu verschieben? Oder warte ich eigentlich seit 2 Stunden auf diesen Feierabend und brauche den jetzt selbst dringend? Und das ist bei ganz vielen Dingen so. Und ich merke tatsächlich, und das ist aber vielleicht auch echt nicht repräsentativ, dass ich mittlerweile wirklich eine große Routine darin habe, in solchen emotionalen, zwischenmenschlichen Sachen gut zu erspüren, was will ich erlauben, wo ziehe ich die Grenze ein? Und das tatsächlich dann bei solchen banalen, materiellen Sachen, kaufe ich jetzt dieses Auto für 10 Euro oder nicht, ich dann eher ins Schleudern komme, weil da keine persönliche Grenze in dem Sinne betroffen ist. Es tut mir auch nicht weh, dieses Geld auszugeben oder nicht, sondern dann komme ich eben doch eher wieder in diesen Erziehungsglaubenssatzbereich zu sagen, klar kann ich das jetzt machen, das verletzt weder meine persönliche Grenze noch meine finanzielle Grenze. Das ist im Grunde genommen für mich völlig egal, ob ich das jetzt kaufe oder nicht. Aber trotzdem macht es ja was mit meinem Kind, wenn es sozusagen die Erfahrung macht, jedes Mal, wenn ich an einem Schaufenster vorbeikomme und irgendwas sehe, habe ich das dann. Versus man hat manchmal eine Frustration, weil man was nicht bekommt, aber man kann sich dann auch drauf freuen und Dinge, die man dann bekommt, haben dann vielleicht eine besonders hohe Bedeutung oder ist das nur was, was wir uns einreden und in Wirklichkeit ist das gar nicht so. Ich komme da echt relativ oft ins Schwimmen und ich bin, glaube ich, was solche Entscheidungen angeht, sehr, sehr viel inkonsequenter, als was andere Entscheidungen angeht. Also sowas wie, wir sind in irgendeinem Park und da gibt es irgendein Plüschtier und ob ich das dann kaufe oder nicht, das hat eher damit zu tun, wie viel Nerv ich gerade habe, mich damit auseinanderzusetzen, als mit sozusagen so einer wohl abgewogenen Entscheidung. Ja. Und da erreicht man bei mir auch mit Quengeln deutlich mehr. Also wenn sozusagen ich bei einer persönlichen Grenze angelangt bin und einfach sage, nein, wir machen das jetzt nicht, dann können meine Kinder sich auf die Hinterbeine stellen sozusagen. Und ich bin innerlich wirklich an dieser Klarheit zu sagen, nein, wir übernachten heute Nacht nicht im Zelt im Garten. Das geben meine Ressourcen nicht her. Punkt. So. Aber bei sowas wie, aber ich liebe dieses Plüschtier. Ja, du hast schon 97.000 Plüschtiere. Ja, aber genau das fehlt aber noch in meiner Sammlung. Dann ist das für mich oft schon attraktiv zu sagen, ich bin da jetzt großzügig. Aber auch ein bisschen, ich kaufe mich jetzt einfach auch aus dieser anstrengenden Situation raus. Also wie viel ist da davon echte, was weißt du, Herzensgroßzügigkeit und wie viel ist auch einfach dieses, ich habe keine Kraft.
I don't give a fuck, ist eigentlich nicht großzügig, ne?
Ja.
Ja. Genau, ich will mich da jetzt nicht involvieren, das ist mir zu anstrengend. Das ist ja nicht Großzügigkeit, das ist ja das, was man sozusagen als Wohlstandsverwahrlosung letztlich ja auch, glaube ich, ganz hinten links bezeichnen kann. Weißt du, also wenn allen alles egal ist und die Ressourcen unendlich sind, das wäre ja kein großzügiges Verhalten.
Nee, genau, und das will man, da will man ja trotzdem nicht reinrutschen. Genau, also
das darf
natürlich,
ja nicht sein,
es geht nicht darum, jetzt Einzelfälle sozusagen zu bewerten oder Menschen zu beschämen, die sagen, ich hatte keinen Nerv mehr, dann habe ich die Robbe gekauft oder so.
Haben wir alle schon diese Robbe?
Völlig klar. Aber als sag ich mal, dauerhaftes Muster muss man aufpassen, dass man nicht von einer scheinbaren Großzügigkeit eher in so eine Gleichgültigkeit auch rutscht. Im Sinne von, ja, whatever, das tut mir alles nicht weh, ich kaufe jetzt einfach irgendwas, es ist mir eigentlich alles egal. So, also das hat dann auch nichts mehr mit Beziehungsarbeit und Wertschätzung zu tun. Ne? Und gleichzeitig ist es definitiv so, dass ich auch einfach sehr gerne Wünsche erfülle und sehr gerne großzügig bin und das für mich tatsächlich auch ein Schritt war, mir selber zu erlauben, ab und zu mal meinen Kindern was zu gönnen, wo ich merke, das würde denen jetzt eine große Freude machen, ohne sozusagen in diesem Korsett drin zu hängen, zu sagen, ich darf ihnen das jetzt quasi nicht kaufen, weil es ist weder Geburtstag noch Weihnachten so. Also ich gönne mir ja selbst manchmal auch zwischendurch was ich sehe, was ich schön finde oder so. Und da dann aber sich da mit sich selbst ehrlich zu machen sozusagen, kaufe ich das jetzt wegen Quengeln, kaufe ich das jetzt wegen kein Bock mehr oder ist das wirklich was, wo ich denke, das wäre jetzt einfach schön. Also wir haben zum Beispiel ein Kind, es hat ganz nah an Weihnachten Geburtstag. Das heißt, man hat sozusagen diese zwei Feste relativ nah aneinander und dann ein ganzes Jahr keinen größeren Anlass, was zu schenken. Und in so einem Jahr kann aber ja im Leben von einem Kind sehr, sehr viel passieren. Und dann kann das natürlich sein, dass es dann einfach irgendwann im Mai oder Juni oder Juli irgendeinen Wunsch gibt, wo man denkt, das wäre jetzt schon auch sinnvoll, wenn das Kind das jetzt haben könnte und dann nicht noch ein halbes Jahr warten müsste oder so. Und sich dann selbst auch so eine Brücke zu bauen, finde ich wichtig. Und gleichzeitig merke ich so, mir käme das dann zum Beispiel komisch vor, das würde mir nicht entsprechen, dann, ich sag mal, im Mai Rollschuhe zu kaufen und zu sagen, die braucht es jetzt, das wäre Quatsch, bis Dezember zu warten. Und das dann aber quasi anzuschreiben und zu sagen, aber dann kriegst du ein kleineres Weihnachtsgeschenk. Weißt du, was ich meine? So, also das wäre für mich so, sondern das ist für mich, da steht mir meine innere Großzügigkeit im Weg, zu sagen, wie komisch wäre das denn, dann 7 Monate später das nochmal so rauszuholen. Nicht, weil das Geld nicht da ist, sondern weil man aus Prinzip das nicht einfach so schenken will. Und
Ich glaube ja, also ich glaube, dass das wirklich eine Glaubenssatzgeschichte ist, weil, weißt du, ich kenne eine Familie, da kommt jeden Tag DHL mit Paketen vom großen A und bringt Spielzeug, jeden Tag. Und der Vater erzählt mir, dass er regelmäßig einfach kistenweise Zeug in den Keller schleppt. Ich kenne auch Familien, die haben so ein Minimalismus, wie auch immer, Konzept. Es gibt nur sehr wenig und sehr ausgewählt und nur sehr und nur dann und dann und dann und dann. Und das ist ja alles sozusagen, sagen wir mal, eine individuelle Konsumentscheidung, über die ich meine eigene persönliche Weltbild habe, aber die tut ja da nichts zur Sache. Und dennoch können beide Familien, die ich beschreibe, großzügig oder nicht großzügig sein. Und daran musste ich denken, mit deiner Rollschuhgeschichte, mit welcher Haltung man diese Rollschuhe in dem Moment besorgt. Weil wenn wir das Thema Geld auch, können wir ja auch weglassen und sagen, du hast sie dir gebraucht besorgt oder du hast dir viel Mühe gegeben und hast bei deiner Schwägerin dritten Grades Rollschuhe in Größe 34 gefunden, hurra, also ne, das ist ja auch oft eine Ressourcenfrage und nicht nur eine Geldfrage, ob man das irgendwie sich diese Mühe macht. Darüber entscheidend dann These, irgendwelche Glaubenssätze, die sagen, der oder die hat eh so viel oder muss jetzt auch mal lernen zu warten. Also diese Erziehungsursuppe.
Ja, und das ist, glaube ich, das, was mich gerade in dem Kontext Großzügigkeit so beschäftigt. Also es gibt ja einerseits, glaube ich, von fast allen Eltern diesen Impuls, wir wollen unseren Kindern was Gutes tun, die soll es schön haben, so. Und andererseits auch diese Angst vorm Verwöhnen, sowohl was, ne, den Umgang mit den Kindern angeht, als auch was materielle Dinge angeht. Und es gibt schon auch bei vielen, glaube ich, diesen Gedanken, der ja nicht, auch nicht abwegig ist, zu sagen, wir müssen unsere Kinder so ein bisschen auch auf das echte Leben da draußen vorbereiten. Und da gibt es einen gewissen Mangel teilweise auch an Ressourcen und da muss man so ein bisschen auch kämpfen können. Und wenn wir das denen hier sozusagen zu bequem und zu weich machen, dann kommen die da später nicht klar. Das ist ein Glaubenssatz, den ich sehr in Frage stelle, gerade auch was so emotionale Bedürfnisse angeht. Und gleichzeitig erlebe ich das schon gerade auch bei Eltern von Teenagern, dass sie sich oft überlegen, wie bereiten wir unseren Jugendlichen oder unsere Jugendliche sozusagen auf diesen Übergang auch ins eigenverantwortliche Erwachsenenleben vor? Auch was zum Beispiel materielle Dinge angeht. Ich kenne Menschen, die sagen, wenn Jugendliche eine Ausbildung machen und aber noch zu Hause wohnen, aber Geld verdienen, dann sollen die zu Hause von ihrem Ausbildungsgehalt auch was abgeben. Die sollen ein bisschen Wohngeld und ein bisschen Kostgeld zahlen. Und zwar nicht unbedingt nur, weil die Familien sagen, wir brauchen das Geld, sondern da geht es auch ein bisschen um dieses, du sollst einfach lernen dann, in dem Moment, wo du Geld verdienst, dass auch nicht alles umsonst ist. Ne? Weil wenn du praktisch ein Azubi-Gehalt hast und das ist Taschengeld, weil alles andere gibt es ja umsonst zu Hause, kann das natürlich auch einen gewissen Lebensstandard vielleicht befördern, zu sagen, cool, ich habe jeden Monat 1.000 Euro zum Verballern, so, der dann sich vielleicht irgendwann nachteilig auswirken könnte. Das ist so eine Befürchtung. Gleichzeitig kenne ich auch Erwachsene, die sagen, hey, ganz ehrlich, wenn mein Kind noch bei mir zu Hause wohnen will, ich fange jetzt nicht auf einmal an, dem seine Cornflakes in Rechnung zu stellen, dann soll dieser jugendliche Mensch eben ein bisschen was ansparen können. Das ist doch total okay, das tut uns doch nicht weh, da können wir doch großzügig sein. Und da so zu navigieren im Sinne von, müssen wir teilweise Dinge so ein bisschen fast künstlich verknappen aus pädagogischen Gründen oder dürfen wir einfach großzügig sein oder kann das auch negative Folgen haben, wenn Kinder in dieser großen Sorglosigkeit so groß werden? Da denke ich im Moment schon manchmal drüber nach. Also unsere Teenager sind ja jetzt auch echt nicht mehr klein und die sind definitiv von uns eher von der, sag ich mal, großzügig verwöhnenden Art des Aufwachsens geprägt. Die müssen uns nichts abgeben an Geld, was sie irgendwo sich dazu verdienen. Und die kriegen von uns viel ermöglicht und geschenkt. Und wir thematisieren das wenig, was das alles kostet, weil wir immer so dieses überlaufende Herzgefühl haben, so von, die sollen es doch einfach gut haben. Und gleichzeitig erlebe ich sie überhaupt nicht als unbescheiden oder, weißt du, fordernd oder nicht wertschätzend gegenüber materiellen Dingen oder so, dann wäre das vielleicht auch noch mal eine andere Sache. Ich weiß es nicht. Aber wie blickst du da drauf?
Entschuldigung, ich muss jetzt nur lachen, weil genau mit dem Satz, da fängt es ja an, ne? Weil würden sie jetzt die ganzen Kröten, die sie im Getränkemarkt oder wo auch immer sie jobben, ja, würden sie die jetzt irgendwie raushauen für Popcorn und Red Bull? Ob da nicht doch vielleicht im Hause Imlau jemand anfangen würde, ja, dann verlange ich lieber Miete, weißt du? Also, das ist ja immer so das Problem.
Nee, aber sowas machen die natürlich schon. Also, klar kaufen die dann Spaßgetränke und so, aber das, also.
Ja, ja, natürlich. Ich sag ja nur, also die Frage ist ja immer, wie viel geben wir ihnen da die Freiheit auch damit dann wirklich auch halt schon diese Freiheit zu üben.
Also, ja, also da komme ich ziemlich gut mit klar. Also für mich ist es nicht schwer, wenn unsere Kinder ihr Geld für irgendwas raushauen, ob das dann Spaßgetränke sind oder andere Sachen. Was für mich, glaube ich, schwierig wäre, wenn sich da so eine Geringschätzigkeit entwickeln würde, im Sinne von, ist egal, wenn ich hier meine Sachen kaputt mache, Mama und Papa kaufen mir eh alles immer nach. Weißt du, was ich meine? So, also wenn man jetzt einem Jugendlichen ein Handy kaufen würde und der würde dann nach einem halben Jahr sagen, das ist mir jetzt nicht mehr gut genug, ihr müsst mir jetzt ein neues kaufen, es gibt ein neues, also so dieses Maßlose oder dieses wenig Wertschätzende, das fände ich irgendwie, glaube ich, schlimm für mich.
Das fällt dann aber auch, glaube ich, vielleicht schon gar nicht mehr unter dem, was auch immer wir unter Großzügigkeit verstehen.
Naja, man kann das ja schon auch, ja.
Ich wollte nur zu diesem, was du vorhin sagtest, dieses, man möchte sie auf später vorbereiten und deswegen muss man ihnen jetzt ab und zu schon ein bisschen
was zumuten.
Das Leben nicht so leicht machen. Da glaube ich auch nicht dran, muss ich sagen, weil wir ja auch immer weniger wissen, auf was für eine Welt wir sie denn da überhaupt vorbereiten. Ja. Also wenn ich jetzt sagen würde, von deinem Azubi-Gehalt, von den 680 Euro im ersten Lehrjahr, legst du jetzt immer 100 Euro in ETFs oder in Gold oder in Schleichtiere an. Ja, kann alles drei gute Anlageformen sein oder auch nicht. Diese alten vermeintlichen Sicherheiten sind ja einfach auch gar nicht mehr so da und deswegen, da jetzt die Beziehung zum Jugendlichen jetzt zu belasten mit solchen Dingen, da halte ich nicht viel von.
Mhm.
Was bei mir funktioniert hat, war dieses zweierlei Maß. Also wenn ich bei mir vom Büro gegenüber mir einen Kaffee hole, weil da ist ein super netter Kaffeeladen und ich drücke dann auch noch auf die Trinkgeldtaste, dann bin ich 5 Euro los. Und dann stehe ich im Supermarkt mit meinem Kind und das möchte eine von diesen Quengelzeitungen, wo irgendwie sowas Buntes draufklebt und die kostet 4,95. Da muss ich streng genommen sagen, das sind beides mal 5 Euro. Ja,
ja, also, ja, genau.
Das hilft mir dann so ein bisschen weicher zu werden und zu sagen, also entweder 5 Euro sind drin oder 5 Euro sind nicht drin. Aber where the fuck ist jetzt eigentlich der Unterschied zwischen diesen beiden? Hatte ich jetzt gerade Bock drauf, Impulsen?
Ja. Genau. Ja, und das ist genau das, was ich meine. Ich glaube, ich bin mit mir selbst oft sehr großzügig, was Dinge angeht, die ich gerne hätte. Und dann käme es mir total komisch vor, dann auf einmal im Umgang mit den Kindern da so eine Strenge walten zu lassen. Und was ich schon merke und was ich nicht so ganz aufgedröselt kriege, ist schon, dass ich denke, im Prinzip ist ja gerade sowas wie sich Geld wiedergeben lassen für irgendwas eine komplett neutrale Handlung. Also es kann ja wirklich sehr geschäftsmäßig sein, dass dass jemand sagt, bringst du mir einen Kaffee mit, ja, der sich den sonst selbst geholt hätte, und dass man dem dann sagt, ja, hier, macht 5 Euro und das Geld dann wieder einsteckt. Und trotzdem habe ich da so eine Riesenhemmung, sowas zu machen. Ich würde da immer sagen, klar, bring ich dir einen Kaffee mit und das dann auch sofort als Einladung handeln, weil ich irgendwie nicht aus dem Gefühl rauskomme, dass sich sozusagen Dinge wieder bezahlen lassen sehr schnell trotzdem auch auf einer Beziehungsebene niederschlagen, dass das irgendwie auch ein Signal ist von so nah stehst du mir auch nicht. Und es ist völlig klar jetzt, es geht natürlich jetzt nicht um riesige Summen, ja, also ich kenne Menschen mit viel Geld, die sich dann teilweise gegenseitig 25.000 Euro geliehen haben, um sich irgendwie eine Küche besser finanzieren zu können. Und dass man dann nicht so mal eben sagt, ja, passt schon, das ist mir auch klar. Aber ich meine jetzt so in so Alltagssituationen, und das merke ich eben auch so mit unseren Kindern. Unser ältestes Kind zieht ja jetzt bald aus und wir richten gerade so ein bisschen die Wohnung her. Und das ist natürlich klar, alles, was dann so im Alltag da dann anfallen wird, wenn dieses Kind dann da in dieser eigenen Wohnung wohnt, muss es so von seinem eigenen monatlichen Budget bestreiten. Völlig klar. Und es hat auch schon ein bisschen Geld gespart, um sich dann irgendwie Möbel kaufen zu können und so. Mhm. Aber diese Wohnung jetzt zu richten, da muss man ja auch Farbe kaufen zum Streichen und so weiter. Das kaufen mein Mann und ich, und es käme uns so blöd vor, dann zu sagen, so, du hast jetzt irgendwie 1.000 Euro zusammengespart, davon kannst du uns jetzt gleich schon mal 200 Euro geben für die Wandfarbe. So, sondern das ist so ein starker Impuls zu sagen, hey, wir wollen doch, dass es dir da auch gut geht. Natürlich,
ja,
weißt du, bezahlen klar, wir das jetzt für dich, und dann da nicht so formalistisch hinzugehen, obwohl wir natürlich das Recht hätten zu sagen, das ist ja nicht unsere Wohnung. Ja, Ich weiß einfach manchmal nicht, ob vielen Eltern das so bewusst ist, wie dieses, das gibst du mir dann wieder, was das trotzdem eben immer auch auf der Beziehungsebene macht. Und es ist eben oft auch nicht wertfrei, was wir uns sozusagen erstatten lassen und was nicht. Weißt du, also ich habe das schon so oft gehört in Familien, dass, Beispiel, gibt eine Familie in unserem persönlichen Umfeld, da essen die Eltern aus Prinzip kein Fleisch und leben vegetarisch. Und dann sagen sie quasi zu ihrem jugendlichen Sohn, So, ne? Du kannst sozusagen alles umsonst essen, aber wenn du Fleisch willst, das zahlst du vom Taschengeld. So. Und das ist schon auch eine krasse Wertung, die man da einfach dann vornimmt. Weißt du, da geht es eben nicht nur um Geld, sondern da geht es auch um eine Form von Beziehungsebene, zu sagen, das unterstützen wir nicht. Und ich finde, das darf man nicht unterschätzen, was das dann auch mit dem Miteinander macht.
Voll. Weißt voll, du? Entschuldigung. Ja, ja. Bin ich voll bei dir. Auf der anderen Seite, also was ich schon auch kenne, ist, dass Teenager dann sagen, nee, das kaufe ich selber. Das will ich selber zahlen. Nee, hab schon Geld, passt schon, danke, nee, brauchst mir nichts geben. Also die vielen feinen Grenzen der Teenagerschaft sind ja auch zu sagen, misch dich bei mir nicht ein. Und ich glaube, dass nachdem Geld ja so einen Stellenwert hat, dass Jugendliche dann auch irgendwann sagen, du, das möchte ich aber auch selber mit meinem Geld und so weiter und so fort. Ich möchte ja mein eigenes Verhältnis dazu irgendwann mal auch leben. Das kann ich schon auch verstehen.
Total. Und gleichzeitig ist es natürlich manchmal so, und auch das habe ich schon erlebt, manchmal fühlt man sich ja selber auch großzügig mit was man erlaubt, schenkt, möglich macht und kriegt vom Gegenüber eher so gespiegelt, dass es entweder selbstverständlich oder noch nicht genug. Und das kann durchaus auch mit Teenagern so auftreten. Ne? Also ich habe das ganz oft schon erlebt, dass mir Eltern erzählt haben, dass sie aus ihrer Warte sehr großzügig Taschengeld geben, dass sie sagen, meine Tochter ist 15 und kriegt 100 Euro im Monat. Das ist doch echt nicht wenig, so einfach zum Verjubeln. Und dann kann es durchaus aber sein, dass eine Teenagerin mit verschiedensten Konsumwünschen sagt, ey, wie soll ich bitte mit 100 Euro im Monat auskommen, das einen Abend weggehen und dann habe ich immer noch kein Make-up gekauft und immer noch nicht das gekauft und außerdem will ich noch ein Konzertticket so. Und da dann auch das so ein Stück weit auch auszuhalten, dass manchmal was wir als großzügig empfinden, vom Gegenüber nicht mit der Dankbarkeit belegt wird, die wir vielleicht gerne hätten und dann aber sich auch dazu zu verhalten, entweder zu sagen, okay, wir justieren dann nochmal nach, vielleicht ist das, was wir vor 20 Jahren super großzügig fanden, heutzutage tatsächlich gar nicht mehr so großzügig oder aber eben auch auszuhalten, manchmal ist da auch eine Frustration drin. Also wir haben auch ein Kind, das durchaus sehr gerne mal viel auf einmal kauft und dann manchmal eben auch die Erfahrung macht, das Taschengeld oder das Konto ist jetzt für den Monat leer und jetzt muss man so ein bisschen durch so eine Durststrecke gehen. Da fehlt es nicht an existenziellen Dingen, aber da kann man sich halt kein cooles T-Shirt einfach noch so eben kaufen. Und da dann als Elternteil auch aller Großzügigkeit zum Trotz zu sagen, das ist auch ein gewisser Lerneffekt, den braucht es vielleicht auch manchmal, dass man sozusagen dann nicht sagt, immer wenn das Konto leer ist, wird es einfach nachgefüllt. Das glaube ich schon, aber es ist so dieser schmale Grat. Ich will nie, dass meine Kinder und Jugendlichen irgendwie das Gefühl haben, in den Mangel zu laufen oder das Gefühl zu haben, Mist, jetzt fehlt das Geld für irgendwas total Wichtiges und jetzt kann ich da nicht mit und so. Und gleichzeitig so ein bisschen dieses, ich habe ein gewisses Budget und mit dem muss ich irgendwie haushalten und wenn ich das gleich am Monatsanfang alles auf den Kopf haue, dann habe ich halt auch mal ein paar Wochen ein bisschen Ebbe auf dem Konto. Das ist doch schon auch eine Erfahrung, die irgendwie dazugehört, oder?
Ich glaube, dass die Erfahrung ja irgendwie so oder so kommt. Und deswegen weiß ich nicht wirklich, ob wir Kinder darauf vorbereiten können. Oder dass sie sich auf eine andere Weise schon die ganze Zeit darauf vorbereitet haben, weil immer irgendwann mal irgendwo was nicht ging oder das eigene Taschengeld oder das eigene Ersparte nicht gereicht hat. Ich glaube, dass das Themen sind, die sich so durchziehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Kind, dass ein Jugendlicher das gluckenhafteste Nest, das es gibt, verlässt, nicht entweder trotzdem klarkommt oder auch plötzlich mal zwei Konten hat, die beide fett im Dispo stehen und die Miete wird in 4 Tagen abgebucht. Ich glaube, dass das auch einfach das Leben halt so ist. Mhm. Also, aber wenn es davor all die Jahre tendenziell mit, sagen wir mal, geizendem, bewertetem, abwertendem Verhalten rund um eigene Wünsche und Bedürfnisse konfrontiert ist, dass das nicht unbedingt leichter macht, damit umzugehen, weil es ja auch irgendwie, da ja auch eine Beschämung dann irgendwie mit drin ist. Also ich glaube, dass wir wissen, dass es da draußen Menschen gibt, die großzügig sind, bedeutet ja auch, da draußen sind Menschen, die werden mir helfen. Und das ist, glaube ich, eine Erfahrung. Viele Menschen können, die aufgrund ihrer Situation als Kind, als Jugendliche nicht machen. Und das kann gut sein, dass das dann was ist, was sie ihr Leben lang mit sich rumtragen. Aber umso schöner, wenn jemand diese Erfahrung gemacht hat und sich dann daran vielleicht orientiert oder sich daran irgendwie auch manchmal festhalten kann. Mhm.
Ja, das finde ich ganz, ganz schön zum Ausdruck gebracht. Und du hast, ich glaube wirklich, die Essenz ist, dass Großzügigkeit, und zwar sowohl, sag ich mal, materielle als auch immaterielle Großzügigkeit, vor allem dann wertvoll ist, wenn sie eben mit einer Beziehungsebene kommt, ne? Also wirklich mit diesem, ich gönn dir das von Herzen, ich mach dir gerne Freude, du bist mir wichtig, mir soll es gut gehen, dir soll es gut gehen. Und dafür ist es gut, wenn wir großzügig sind. Und ich finde wirklich auch, dass, das klingt jetzt so ein bisschen nach einem Postkartenspruch, aber geben zu können macht ja auch glücklich. Also es fühlt sich ja auch schön an, Menschen was Gutes zu tun. Man würde sich selbst und anderen ja auch eine wertvolle Erfahrung nehmen, wenn man immer die ganze Zeit ja so ganz karg mit allem ist, was man hat. Und ich glaube, wir müssen da mit unseren Kindern auch durch so manche Ambivalenz durch. Ne? Ich denke jetzt gerade an so Situationen, man läuft durch eine Fußgängerzone und kommt an ganz vielen bettelnden Menschen vorbei und dann haben ja Kinder auf den Impuls zu sagen, lass uns denen noch was geben, lass uns denen noch was geben. Und dann muss man da navigieren, zu sagen, geben wir da was, geben wir da nichts, aus welchen Gründen, wie erklärt man das, wie geht man mit dieser spontanen Empathie um und erklärt vielleicht gleichzeitig auch die Komplexität mancher Situation oder ist es wirklich gar nicht so komplex und man sagt einfach, okay, dann haben wir Kleingeld in der Tasche und jeder bekommt was. Das sind so Themen, die finde ich schon herausfordernd. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir gerade beim Thema großzügig sein können, wirklich uns klar machen, dass es da letztlich immer eben um eine Beziehungsebene geht und dass auch unsere Kinder da eben Lernerfahrungen machen. Und manchmal kommen sie uns vielleicht sehr wenig großzügig vor und wir denken so, was ist denn jetzt dabei? Warum will der jetzt nicht mit seinem Bruder sein Eis teilen oder was auch immer? Ne? Und in anderen Momenten kommen sie uns vielleicht zu großzügig vor. Und da müssen wir, glaube ich, wirklich uns immer wieder bewusst machen, was für eine Herausforderung das ist, die die Kinder da bewältigen müssen. Ne? Diese ungeschriebenen Regeln von Großzügigkeit, von Besitzwaren, von Respekt, aber nicht beschämen und dies und das zu navigieren. Und dass wir ihnen da oft selbst auch nicht so ein eindeutiges Beispiel sind. Ne? Die gucken uns zu ja im Alltag und erleben uns manchmal sehr großzügig und manchmal vielleicht auch nicht und versuchen sich zu erschließen, woran das liegt und erkennen da auch nicht immer eine innere Logik, ne, in dem, wie wir handeln und was wir tun.
Also ohne es jetzt abmoderieren zu wollen, aber so kann man, glaube ich, unser Gespräch auch bis jetzt zusammenfassen, dass wir ja auch wirklich mannigfaltig versucht haben, unsere eigene Großzügigkeit wie Großzügigkeit an sich irgendwie zu fassen. Und dann hast du gesagt, ja, aber hier ist es so. Und ich habe gesagt, ja, aber da ist es anders. Und also kein Wunder, dass Menschen um uns herum dann auch jetzt nicht so ein ganz klares, im Detail klares Bild von Großzügigkeit wahrscheinlich mitbekommen haben. Ja.
Ja.
Ich wollte nur noch den Aspekt dazu sagen, dass das in dieser Beziehungsebene auch mit hineinstrahlt. Mhm. Wie geht denn Papa, Mama, Bezugsperson, wie großzügig ist sie, er denn mit sich selber? Also das, weißt du, bist du manchmal auch weich zu dir und sagst, kannst du dir selber vergeben? Kannst du selber sagen, ist jetzt nicht so geil gelaufen, was ich da gemacht habe? Ja, also dieses, letztlich fängt es vielleicht sogar da an.
Das ist, glaube ich, das, was ich ganz am Anfang versucht habe, zum Ausdruck zu bringen. Ich selber habe oft, glaube ich, eine große Sanftmut mir selbst gegenüber, die meine Kinder einfach auch mitkriegen, dass ich ganz oft in unserem Alltag einfach sowas sage wie, habe ich nicht geschafft, ist nicht schlimm, macht mich nicht zu einem schlechten Menschen. So, also bei so Alltagssachen irgendwie, gar nicht dramatischen Sachen, dass ich sehr bewusst und ohne das irgendwie mit Schuldgefühlen zu rahmen, manchmal meinen Kindern so Dinge sage, wie dafür habe ich heute keine Kraft oder da reichen meine Ressourcen heute für nicht aus, dafür bin ich heute schlicht zu müde irgendwie so, ne? Und dass sie da so eine große Sanftmut mir selbst gegenüber auch erleben. Mhm. Ich muss mir jetzt erstmal einen Tee machen. Ich muss mich einen Moment hinlegen. Ich muss jetzt mal einen Moment lesen. Ich muss es also und das als Alltagserleben und ich habe das Gefühl, das strahlt so aus, auch in diese Beziehung zu sagen, meine Mama ist auch so großzügig mit sich selbst. Wir müssen auch nicht ständig sozusagen für sie sorgen. Wir müssen nicht sozusagen über unsere Grenzen gehen, weißt du, um sie glücklich zu machen. Es gibt keine Großzügigkeitserwartung in unserer Familie im Sinne von tut alles, was in eurer Macht steht, damit die Mama fröhlich ist, so ungefähr, sondern die Mama sorgt gut für sich und der Papa sorgt gut für sich und wir sorgen gut füreinander und alle haben, sag ich mal, so viel in sich, auch an Dinge, die sie sich selbst gegeben haben oder woanders herbekommen haben, dass sie auch gut und freiherzig geben können. So. Und das ist das, was ich vorher, glaube ich, meinte mit dieser Erfahrung von Fülle oder Mangel. Ich wünsche mir für unsere Kinder und für unsere ganze Familie so ein Grundgefühl von Fülle im Familienleben. Es ist genug für alle da, von allem. Und natürlich stimmt das nicht immer. Natürlich gibt es manchmal knappe Ressourcen und zu wenig Kraft für alles. Und es gab auch schon Phasen, da gab es im Grunde zu wenig Geld für alles, was wir brauchten. Wir mussten sehr rechnen, wie wir alles hinbekommen. Aber dieses Grundgefühl von eigentlich ist immer genug für alle da. Wir haben Ressourcen, gerade auch an Fürsorge, an Zuwendung, an Liebe, die sind schier unerschöpflich und wir können mit jeder Situation irgendwie gut umgehen. Und es gibt, wie du sagst, da draußen auch Menschen, die uns helfen. Wir sind nicht auf uns allein gestellt. Großzügigkeit geht in beide Richtungen. Wir haben schon oft Menschen geholfen oder die eingeladen oder unterstützt. Und wir wissen aber auch, wenn es hart auf hart käme, gäbe es auch ein unterstützendes Netzwerk, das uns wiederum unterstützt. Und das gilt eben auch für uns im Kleinen. Du, unser Kind, kannst dir unserer Großzügigkeit sowohl emotional als auch materiell immer sicher sein. Wir werden nie sagen, so jetzt ist der Cut-off, du bist 25, deine Probleme gehen uns nichts mehr an oder so, ne? Sondern wir sind lebenslang großzügig in unserer Fürsorge für dich, ohne dich damit irgendwie erdrücken zu wollen. Aber es ist immer so das Angebot da. Das ist, glaube ich, so das, worum es mir geht. Und meine persönliche These ist eben, dass wenn Menschen das selbst so kennengelernt und erfahren haben und so eine Fülle in ihrem Leben haben, dass es dann leichter ist, diese Fülle ein Stück weit auch weiterzugeben und anderen zu gönnen. Und dass Menschen, die sehr viel Mangel erfahren haben, gerade auch emotionalen Mangel, auch leichter in diese wirklich ungünstig, geizig, missgünstige, nicht gönnen könnende Haltung verfallen, weil sie gefühlt selbst immer zu wenig haben. Und da kannst du viel besitzen und es ist trotzdem das Grundgefühl deines Lebens, dass du immer zu kurz gekommen bist.
Insofern, wie die Jugendsprache sagt, gönn dir.
Ja, ich bin total gespannt auf eure Gedanken zum Thema. Vielleicht habt ihr da draußen Lust, uns eure Gedanken zu schicken an podcast@nora-imlau.de. Ich hoffe, unsere Folge zum Thema Großzügigkeit war nicht zu konfus. Wir waren echt selber sehr auf der Suche nach den verschiedenen Bedeutungsebenen und wie wir das handeln im Familienleben und für uns selbst. Und ihr habt da sicherlich noch Aspekte zu ergänzen, die uns einfach auch noch durchgerutscht sind. Wir würden das gerne noch in unserem Postfach aufgreifen.
Ganz genau. Was uns, liebe Nora, zur Sponsorin der aktuellen Folge bringen würde und deswegen folgt jetzt etwas Werbung.
Ja, die Sponsorin unserer heutigen Folge ist eine andere Podcasterin, die tatsächlich hier bei uns bei aller Anfang ihren Podcast Sehnsucht Mama euch vorstellen möchte. Und Lena hat einen Podcast zum Thema Kinderwunsch und unerfüllter Kinderwunsch, lange Kinderwunschreise gestartet, weil sie da auch einfach einen großen Mangel gesehen hat. Es gibt tatsächlich viele Erziehungs- und Familienpodcasts, aber dieses Thema unerfüllter Kinderwunsch, auch Themen wie Fehlgeburten auf dem Weg zum Wunschkind, sind eher noch tabuisiert. Lena hat das geändert. Sie ist selbst Heilpraktikerin für Psychotherapie und systemische Familienaufstellerin. Also sie hat auch einen fachlichen Background, was diese schwierigen, auch psychologischen Themen angeht. Und sie spricht aber ganz klar auch als Perspektive einer Mutter, die selbst eine lange Kinderwunschreise hinter sich hatte, jetzt Mama ist. Und sie möchte mit diesem Podcast einerseits betroffenen Paaren zur Seite stehen, die selbst sich gerade auf dieser Kinderwunschreise sozusagen befinden. Und Lena möchte aber auch mit ihrem Podcast dem Umfeld von Kinderwunschpaaren zur Seite stehen und auch die Möglichkeit geben, dass zum Beispiel einzelne Folgen weitergeleitet werden können an Freunde oder an Verwandte, einfach um, wenn man selber über manche Gefühle vielleicht noch gar nicht so sprechen kann, über diesen Podcast so eine Brücke der Verbindung zu schlagen und andere Menschen einfach auch einen Einblick zu gewähren, was das bedeuten kann, welche emotionalen und welche körperlichen Belastungen auch mit so einer Kinderwunschreise einhergehen. Und wir finden das selber total wichtig und unterstützenswert, dieses Thema aus der Tabuzone zu holen.
Genau, und sie spricht darüber eben, was dieser Weg macht mit einem, mit dem Selbstwert, mit der Partnerschaft und auch wie Freundschaften oder wie Menschen um dich rum eben reagieren. Umso schöner, dass wir Sommerpause haben. Dann könnt ihr nämlich ohne jede Hemmnis, könnt ihr Sehnsucht Mama anhören. Und dann habt ihr vielleicht danach gleich zwei Lieblingspodcasts. Den Link bzw. den Feed zum Podcast packe ich euch natürlich in die Shownotes auf allen Plattformen, die es gibt. Wenn ihr Sehnsucht Mama eingibt, solltet ihr Lena und ihren Podcast finden. Vielen Dank.
Ja, Oliver, und jetzt gucken wir noch kurz in unser Postfach. Ihr habt uns wieder fleißig geschrieben und gerade die Folge zum Thema Faulheit hat viele von euch bewegt und wir haben da ganz spannende Zuschriften bekommen. Einen Kommentar möchte ich dir gern vorlesen, den hat Lisanne auf Spotify hinterlassen und da schreibt sie, das hört sich an bei euch wie ein Zwiegespräch zwischen meinen tiefen Glaubenssätzen und meiner Erkenntnis, dass ich meinen Kindern vorleben möchte, dass man nicht immer was tun muss, um okay zu sein. Und dann schreibt sie noch dazu, danke Nora, dass du so deutlich wirst. Und das hat mich so gefreut, dieser Kommentar, weil genau das ist ja oft auch unser Wunsch, dass wir mit diesem Podcast so ein bisschen diese unterschiedlichen Anteile auch in uns selbst allen so sichtbar machen, ne? Diese Struggles mit Prägungen und Glaubenssätzen und man will die aber überwinden voll. Und neue Vorstellungen und Bilder für sich annehmen und ja, da haben wir in dieser Faulheitsfolge, glaube ich, so ein bisschen unterschiedliche Rollen eingenommen, du und ich, obwohl wir natürlich beide letztlich den Wunsch haben, dass unsere Kinder lernen, dass sie auch mal nichts tun dürfen und dass das völlig okay ist.
So ist es. Ich wollte dir noch eine schöne Nachricht vorlesen und zwar auch zur Faulheitsfolge, ne? Ach Mai, ich glaube, das wird meine Lieblingsfolge vom Podcast. Jetzt bist du nicht nur Erziehungspäpstin, sondern solltest gleichzeitig noch zur Erzbischöfin der Faulheit ernannt werden. Ich finde, dass Podcasts auch dazu beitragen, dass man sich beim Rumliegen weniger faul fühlt, weil man ja richtig geistige und seelische Mitdenkarbeit verrichtet dabei. Das finde ich super. Wie schön, wie beschrieben wird, wie das im Hause Imlau so abläuft. Hätten wir nicht alle weniger Druck auf diesem Thema, hätten wir in Beziehungen einfach so sein dürfen als Kinder. Ich dachte mir auch, dass es eigentlich sehr gut passt, auch in politischen Themen wie die faulen BürgergeldempfängerInnen oder AsylbewerberInnen, die vielleicht einfach von anderen Themen besetzt sind im Innern und gerade das Erwartete nicht leisten können und wir sie noch dafür beschämen, auch als Abschreckung für die anderen. Dabei gibt es Studien über ein etwaiges Grundeinkommen, dass niemand auf die Dauer gar nichts macht. Ja. Alles Liebe, weiter so.
Ja, wunderbar. Ja, das ist wichtig, ne, da auch nochmal diese gesellschaftlich-politische Ebene aufzumachen, gerade beim Thema Faulheit. Da geht es so oft auch um so eine Selbstbeweihräucherung auf Kosten anderer. Wir die Fleißigen, die da drüben, die Faulen, wo man eben gar nicht hinschaut, was da wirklich die Gründe sind. Wir haben auch von einer Hörerin einen interessanten Artikel zugeschickt bekommen, in dem eine Psychologin erklärt, dass es Faulheit in dem Sinne eigentlich gar nicht gibt, sondern dass jeder Mensch einen guten Grund hat, Dinge eben auch manchmal nicht tun zu können oder zu wollen. Und das war auch ganz interessant und für mich Wasser auf meinen Mühlen, dass wir sozusagen dieses moralische Abwerten von Nichtstun wirklich hinter uns lassen müssen. Ja, wie immer, vielen Dank.
Genau, der politische Kontext ist ja einfach auch eine böse Waffe ist. Und genau, ja. Das fand ich auch super. Und natürlich die Erzbischöfin der Faulheit.
ich sammle Titel.
Du sammelst Titel wie andere Leute, weiß ich nicht.
Schleichfiguren, ja.
Schleichfiguren, genau. Werthaltige Geldanlage, kann ich nur empfehlen. In diesem und im anderen Sinne euch allen einen schönen Sommer und ich übergebe das Schlusswort an dich, liebe Erzbischöfin.
Genau, ja, auch ich wünsche euch eine schöne Sommerpause und denkt immer dran, aller Anfang ist manchmal schwer, manchmal leichter, aber immer interessant.